Die nächste Krise kommt. Bist du bereit? Propaganda oder Prophezeiung mit Durchblick in die nächste Krise. Gleich am Anfang, ich habe eine gute Nachricht. Die Bibel offenbart das Muster aller Krisen, die im Kontext der großen Auseinandersetzung zwischen Licht und Finsternis dargestellt werden oder sich ereignen. Und so möchte ich euch einladen, mit mir heute so ein bisschen die Reise durch einige Krisen zu machen, um zu lernen, was ist Propaganda und was ist eine Prophezeiung. Und die gute Nachricht, die Bibel offenbart die Mutter aller Krisen und zeigt, wie wir uns vorbereiten können, um für die nächste Krise gerüstet zu sein. Und gleichzeitig offenbart die Bibel uns das wirkliche Ende dieser Geschichte, in der wir uns befinden. Wir reisen zurück ins Mittelalter, Anfang des 16. Jahrhunderts. Ein Mann betritt die Bühne. Menschen hören die Botschaft von Johannes Tetzel. In dieser Krisenzeit macht er eine außergewöhnliche Aussage. Er sagt, wenn ihr mir euer Geld gebt, dann werden eure toten Verwandten auch nicht mehr in der Hölle schmoren, sondern in den Himmel kommen. Ist das eine Prophezeiung oder ist das Propaganda? Während der Corona-Krise hörten Menschen die Botschaft von Papst Franziskus. Er machte in dieser Krisenzeit eine außergewöhnliche Aussage. Er sagte, sich impfen zu lassen habe etwas mit Liebe zu tun. Mit Liebe zu sich selbst, Liebe gegenüber den Angehörigen und Freunden, Liebe unter den Völkern. Meine Frage an euch, ist das eine Prophezeiung oder ist das Propaganda? Aktuell hören die Menschen die Botschaft des UNO-Generalsekretärs Antonio Guterres. In dieser Krisenzeit macht er eine außergewöhnliche Aussage. Er sagt, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle. Papst Franziskus bestärkt diese Aussage und gibt auch schon eine Lösung vor. Er sagt, neben der Verabschiedung einiger unaufschiebbarer Maßnahmen ist eine Strategie erforderlich, um die Nettoemission auf null zu reduzieren. Hier geht es um den CO2-Ausstoß. So wie während der Corona-Zeit es um Zero-Covid ging, ist hier die Lösung Zero-CO2. Und meine Frage ist hier wieder, ist das jetzt eine Prophezeiung oder ist das Propaganda? Vielleicht ist es Ihnen oder euch schon aufgefallen, aber die großen Krisen dieser Welt haben auch eine religiöse Komponente, oder? Sie haben eine religiöse Komponente und da fragt man sich, was ist jetzt nochmal Propaganda, was ist eine Prophezeiung? Wir konsultieren hier mal den Duden. Im Duden wird Propaganda so definiert: systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher oder ähnlicher Ideen und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu beeinflussen. Wohingegen eine Prophezeiung nach der biblischen Definition, hier zitiere ich 2. Petrus 1, Vers 20 bis 21, da heißt es, keine einzige prophetische Aussage der Schrift ist das Ergebnis eigenmächtiger Überlegungen des jeweiligen Propheten. Anders gesagt, keine Prophetie hat je ihren Ursprung im Willen eines Menschen gehabt. Vielmehr haben Menschen vom Heiligen Geist geleitet im Auftrag Gottes geredet. Okay? Das ist zusammenfassend die Definition. Propaganda, eine menschliche Ideologie, eine Prophezeiung, ist das offenbarte Wort Gottes, sowohl über die Gegenwart als auch über die Zukunft. Und um die Krisen zu verstehen, die wir in jüngster Vergangenheit erlebt haben, die wir aktuell erleben und die wir noch erleben werden, ist es entscheidend, die Mutter aller Krisen zu kennen, die Struktur gut zu analysieren, um dann die Muster auf unsere Zeit anzuwenden. Interessiert es euch, diese Muster der universalen Krise zu kennen? In Hesekiel 28, Vers 12 beschreibt die Bibel, dass es eine Zeit gab, wo Gott Engel erschaffen hat und in dieser Zeit einen besonderen Engel erschuf, einen wunderschönen, starken, mächtigen Engel, heute bekannt unter dem Namen Luzifer, der Lichtträger. Die Bibel beschreibt ihn so, Gott spricht hier, du warst ein Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. Du warst ein glänzender, schirmender Cherub, ein Engel. Und auf dem heiligen Berg hatte ich dich gesetzt. Mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Gott hat ihn außergewöhnlich erschaffen. Er hat ihn außergewöhnlich gemacht. Er hat ihm Intelligenz geschenkt, Schönheit und etwas, was sehr wichtig ist, was du und ich von Gott auch erhalten haben. Entscheidungsfreiheit, einen eigenen Willen, zwischen Gut und Böse zu entscheiden, persönliche Entscheidungen zu treffen. Die Bibel bestätigt, dass am Anfang, als Gott ihn erschaffen hat, dass er ohne Tadel war. Aber es gab einen Moment, da missbrauchte er seinen freien Willen, um sich gegen Gott, gegen das Gute zu entscheiden und Gott und anderen Schaden zuzufügen. Die Bibel beschreibt das so, du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tage an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Und wie diese Missetat, wie dieses Fehlverhalten, wie diese Sünde, wie die Bibel das definiert, sich ereignet hat, beschreibt Jesaja, der Prophet Jesaja. Gott hat es ihm offenbart und da heißt es in Jesaja 14, Vers 13, was in diesem Engel passiert ist. Da heißt es, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich glaube, es wird deutlich, was hier passiert ist. Luzifer schaute auf Gott und anstatt seinen Charakter, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte, seine Sanftmut zu begehren, das haben zu wollen, wollte er lieber Macht haben und Kontrolle über die anderen Wesen, die Gott erschaffen hat. Macht und Kontrolle, das müssen wir uns merken. Macht und Kontrolle über andere zu haben. Und die Frage, die ich mir natürlich dann stelle, wurde während dieser universalen Krise Täuschung angewandt? Wie ist er denn vorgegangen? Während Gott für Freiheit steht, für Wahrheit steht, für Gerechtigkeit steht, bediente sich Luzifer oder auch, wie die Bibel ihn nennt, Teufel oder Satan, bediente er sich einer Methode, die Gott fremd ist, die Gott nicht von sich aus durchführt. Es heißt dort in Hesekiel 28, Vers 16, durch deinen großen Handel, im hebräischen Rekola, wurdest du voll von Gewalttat und hast dich versündigt. Was ist dieser Handel? Ist er mit Briefmarken umhergegangen und hat Briefmarken getauscht? Hat er Münzen gesammelt? Hat er damit gehandelt? Na, sicherlich nicht. Dieses Wort, im Hebräischen wird an anderen Stellen auch mit Verleumdung in Verbindung gebracht. Er hat Dinge artikuliert, die nicht den Tatsachen entsprochen haben. Das ist keine Überraschung für diejenigen, die die Bibel lesen. Und es ist auch wichtig zu verstehen, dass wenn wir die Mutter aller Krisen und den Verursacher aller Krisen studieren, dass wir erkennen, dass die Finsternis, dass Luzifer, der Feind Gottes, zu uns, zu mir, zu uns allen nicht kommt und sagt, hallo, ich bin der Teufel und ich möchte dein Leben zerstören. Darf ich reinkommen? Es ist doch verständlich, oder, dass ihn keiner reinlassen würde und alle Alarmknöpfe angehen würden. Deshalb Musa, und das ist sein Wesen, er verstellt sich. Er lügt nicht nur, er täuscht auch. Die Bibel beschreibt das so in 2. Korinther 11, Vers 14, und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Er möchte dir also was Gutes verkaufen. Das Produkt, das er dir geben möchte, das wird dir helfen. Die Autorin Ellen G. White, die ich sehr schätze und von der ich schon einige Bücher gelesen habe, fasst die Aussagen der Bibel wie folgt zusammen in dem Buch Die Engel. Auf Seite 30 sagt sie, Satan begann seine Rebellion mit den Engeln, die seiner Befehlsgewalt unterstanden, indem er versuchte, sie zu verunsichern. Und es gelang ihm, sie so zu täuschen, dass er viele Engel für sich gewinnen konnte, bevor seine Ziele ganz zu erkennen waren. In Offenbarung 12 lesen wir, dass er ein Drittel aller Engel täuschen konnte. Ein Drittel! Und so stelle ich mir die nächste Frage. Wurde während der universalen Krise eine scheinbare Lösung präsentiert? Achtung, der Verursacher verursacht die Krise durch Täuschung, durch Manipulation, durch Lügen und dann präsentiert er auch eine Lösung für diese Krise, die er selbst verursacht hat. In Jesaja 14, Vers 13 heißt es, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Was sagt er denn hier? Wie sieht denn seine Lösung aus? Seine Lösung ist ganz einfach. Gott ist für das Problem verantwortlich. Er muss weg und ich muss auf seinen Thron. Das ist seine Lösung. Er will der Herrscher des Universums werden. Er will sagen, wo es lang geht. Er will andere beherrschen. Das ist seine Lösung. In dem Buch werden die Aussagen der Bibel dann noch so zusammengefasst. Er versprach ihnen eine neue und bessere Regierung, als sie bisher hatten, in der die große Freiheit herrschen sollte. Achtung, ein wichtiger Punkt für Krisen in der Weltgeschichte. Freiheit. Wenn wir diese Lösung annehmen, die uns versprochen wird, dann bekommen wir unsere Freiheit zurück. Kommt euch das bekannt vor? Und diese scheinbare Lösung für das Problem, das Luzifer selber verursacht hat, bietet er sogar dem Sohn Gottes, Jesus Christus, an. Bei der dritten Versuchung wird in Matthäus 4, Vers 8 Folgendes gesagt. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Es ist schon makaber, oder? Dass Luzifer, ein geschaffenes Wesen, Jesus Christus, dem Schöpfer, der alles gemacht hat, Dinge präsentiert, die eigentlich Christus gehören und sagen, hier, das ist meine Lösung. Ich gebe dir meine Sachen quasi, wenn du mich anbetest. Du kannst das alles haben. Du musst nicht den Weg der Erniedrigung gehen. Du musst nicht am Kreuz für die Menschen sterben. Bete mich an, dann gibt es die wahre Freiheit. In dem Buch Die Engel heißt es auf Seite 34, Luzifer strebte danach, Gottes Gesetz abzuschaffen. Er behauptete, dass die nicht in Sünde gefallenen himmlischen Wesen kein Gesetz nötig hätten, sondern fähig wären, sich selbst zu regieren und treu zu bleiben. Und hier sehen wir, um was es in dem großen Kampf auch wirklich geht, um das Wort Gottes. Als Luzifer Jesus versuchte, antwortete Jesus ihm immer, es steht geschrieben. Jesus verwies auf das Gesetz Gottes. Darum geht es in dieser großen Auseinandersetzung. Wem gehorche ich? Wem folge ich? Die nächste Frage, die sich mir stellt, wurden während der universalen Krise Gott und die Engel angegriffen und diffamiert? Auch darauf gibt die Bibel eine klare Antwort. In Offenbarung 12, Vers 17 heißt es, und es entbrannte ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Der Drache ist hier eine Bezeichnung für den Teufel. Es fand also im Himmel schon dieser Kampf, dieser große Kampf statt, die Mutter aller Krisen. Aber sie haben sicherlich nicht mit Pistolen aufeinander geschossen oder mit irgendwelchen Schwertern aufeinander gehauen, sondern die Bibel beschreibt, dass der Kampf mit Worten stattfindet, mit dem, was kommuniziert wird, was gesagt wird. Und so macht Jesus deshalb deutlich, als er zu einer bestimmten Menschengruppe in Johannes 8, Vers 44 spricht, macht er deutlich, wie der Teufel arbeitet. Er sagt, ihr habt den Teufel zum Vater und nach eures Vaters Begierden wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus dem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Zusammenfassend kann man also sagen, Luzifer, wenn er den Mund aufmacht, lügt er. Und wenn er der Menschheit ein Produkt verkaufen will, wisst ihr, was sein endgültiges Ziel ist, was er damit bewirken möchte? Er möchte den Menschen vernichten. Er möchte den Menschen vernichten. Da sagt die Bibel hier ganz klar, er ist ein Lügner und der Vater der Lüge und Jesus nennt ihn einen Mörder. Das ist sein endgültiges Ziel. Durch Lüge, durch das, was er den Menschen verkauft, sie so zu zerstören, dass sie am Ende sterben. In dem Buch heißt es noch einmal auf Seite 34, Satan weigerte sich zuzuhören und dann wandte er sich von den treuen und wahrhaftigen Engeln ab und beschimpfte sie als Sklaven. Es ist schon interessant, dass derjenige, der die Krise verursacht hat, der für das Problem verantwortlich ist, eine falsche Lösung präsentiert, Achtung, er präsentiert eine falsche Lösung, ein falsches Produkt, das auf Lüge und Zerstörung aufgebaut ist. Und wenn Menschen oder Engel sagen, nee, das will ich nicht, was sind sie dann? Sklaven. Merkt euch das. Das sind die, die nicht den Durchblick haben. Die nicht den Durchblick haben. Hat während der universalen Krise das Narrativ bestehen können? Hat das Narrativ, das Luzifer aufgebaut hat, Gott ist das Problem. Gott ist für das Leid verantwortlich. Das ist sein Narrativ. Er hat einen besseren Plan. Er bietet eine bessere Lösung. Hat dieses Narrativ von Luzifer bestehen können? Im Himmel, als der Kampf im Himmel anfing, heißt es, Offenbarung 12, Vers 7 bis 9, und es entbrannte ein Kampf im Himmel, Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache kämpfte und seine Engel. Und er siegte nicht. Das ist schon mal die gute Nachricht. Er siegte nicht. Dort im Himmel hat er nicht gewonnen. Sein Narrativ konnte nicht bestehen. Und ihre Stätte wurde nicht mehr gefunden im Himmel. Und es wurde hinausgeworfen, der große Drache, die alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt. Er wurde auf die Erde geworfen und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Ich habe eine gute Nachricht. Sein Narrativ konnte im Himmel nicht bestehen. Jetzt kommt leider die schlechte Nachricht. Wo ist er denn jetzt gerade? Die Bibel sagt, er ist gerade hier auf dieser Erde und macht das weiter, was er dort angefangen hat. Und meine Frage an euch, was glaubt ihr? Benutzt er ein anderes Muster oder das Gleiche? Es ist immer das Gleiche. Und damit wir ein bisschen üben können, wie sein Muster funktioniert und wir die Krisen gut erkennen, lade ich euch ein, dass wir jetzt das, was wir gelernt haben, auf unsere Zeit in der Kirchengeschichte anwenden, auf die jüngste Vergangenheit und auf die Gegenwart, um vorbereitet zu sein. Gab es eine globale Krise? Ja, wir haben das jetzt gerade gelesen, Offenbarung 12, Vers 9, er wurde auf diese Erde geworfen, also gibt es hier auf dieser Erde auch Krisen nach dem gleichen Muster. Ich gehe mit euch ins Mittelalter zurück, Anfang des 16. Jahrhunderts. In dieser Zeit, und das möchte ich auf der einen Seite mit viel Respekt anderen Kirchen gegenüber sagen, weil ich ja selber ein Vertreter von einer Kirche bin, und auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch selbstkritisch sein. Wir können und müssen die Vergangenheit auch kritisch analysieren, um nicht die gleichen Fehler zu wiederholen, oder? In dieser Zeit hat die Kirche damals leider, wirklich leider, etwas gemacht, was sehr gefährlich ist. Sie hat angefangen, die biblischen Wahrheiten, die offenbart waren, zu verdrehen. Aber nicht nur das, sie hat angefangen, auch Zensur zu verwenden. Die Bibel für das einfache Volk war nicht zugänglich gemacht worden. Und wenn die Bibel nicht zugänglich ist, dann kann man ja auch Dinge nicht überprüfen, die in der Bibel stehen. Auch ihr habt ja heute die Möglichkeit, das zu überprüfen, was ich sage, oder? Und ich hoffe, ihr macht das auch. Als die Menschen das nicht überprüfen konnten, dann war das natürlich eine außergewöhnliche Zeit, etwas einzuführen oder zu nutzen, um ein Produkt zu verkaufen und sich gleichzeitig zu bereichern. Wurde also während der Krise damals Täuschung angewandt? Und ich nehme nur beispielhaft das Konzept des Fegefeuers. In der Bibel nicht zu finden. Nicht zu finden. Aber wisst ihr, was für ein Machtinstrument das für die Kirche ist? Wenn man anderen Menschen Angst machen kann? Angst. Sie in Angst und Schrecken zu versetzen, und dann lässt sich ein Produkt auch viel leichter verkaufen. Und welches Produkt hat die Kirche damals verkauft? Vom Schatten zum Licht, ein außergewöhnliches Buch, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, denn das, was ich hier auch erzähle und das, was ich heute predige, ist vieles aus dem auch entnommen. Ich schätze dieses Buch und wer das vertiefen möchte, kann das gerne dort nachlesen. Seite 57, da heißt es, damit war der Weg für die Einführung einer weiteren Erfindung des Heidentums bereit, die Rom das Fegefeuer nannte. Es wurde dazu benutzt, um der einfältigen und abergläubischen Masse Furcht und Schrecken einzujagen. Diese Irrlehre behauptet, dass es einen Ort der Qual gebe, an dem Seelen, die keine ewige Verdammung verdienen, die Strafen für ihre Sünden erleiden, bis sie von ihrer Unreinheit befreit seien und freien Zugang zum Himmel hätten. Und wie kann man jetzt diesem Fegefeuer entrinnen? Wie kann die Masse diesem Fegefeuer entrinnen? Indem die Kirche damals eine Lösung präsentiert hat. Es wurde etwas verkauft, die Menschen konnten es bekommen. Sie konnten ein Stück Papier haben und auf dieses Papier, das gab ihnen so Sicherheit. Nein, man musste dieses Papier nicht irgendwie anziehen. Es gab ihnen Sicherheit, wenn sie es hatten. Aber dieses Papier kostete etwas. Tetzel formulierte es so: Wenn ihr mir euer Geld gebt, dann werden eure toten Verwandten auch nicht mehr in der Hölle schmoren, sondern in den Himmel kommen. Er sagte auch, dieser bekannte Spruch, sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Wenn ich also heute euch fragen würde, würdet ihr diese scheinbare Lösung annehmen? Würdet ihr dieser scheinbaren Lösung glauben? Nein, weil das Narrativ nicht bestehen konnte. Aber darauf komme ich noch. Vorher müssen wir uns eine wichtige Frage stellen. Wurden während der Krise Menschen angegriffen und diffamiert? Das ist noch sehr sanft formuliert, wenn man anschaut, was im dunklen Mittelalter mit Menschen, die anders gedacht haben, gemacht wurde, oder? Manchmal beschweren wir uns so, wie mit uns ungerecht umgegangen worden ist. Aber kann es sein, dass keiner hier den Wunsch hat, im Mittelalter zu leben und der Inquisition zu begegnen? Also ich bin nicht scharf drauf. Hat während der Krise das Narrativ bestehen können? Gott sei Dank, und das sage ich wirklich, Gott sei Dank gibt es immer einige wenige. Leider sind es nicht viele, es sind meistens einige wenige, die in der Krise das Muster aus dem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis erkennen können, sich von Gott berufen fühlen, für die Freiheit, für die Wahrheit einzutreten und zu sagen, hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir. Gott sei Dank dafür. Gott sei Dank dafür. Ich bin dankbar für Martin Luther, für seinen Einsatz, dass er den Menschen einen Weg geebnet hat, dass sie von den Traditionen der Kirche zurück zum Wort Gottes finden konnten, dass sie von den Werken, die man angeblich für Gott tun müsste, um gerettet zu werden, dass sie einen Weg gefunden haben durch die Schrift. Denn die Bibel sagt, dass die Errettung des Menschen nur durch Jesus Christus möglich ist und nur durch den Glauben und nur aus Gnade. Ist das nicht eine gute Nachricht? Aus Gnade sind wir selig geworden, aus Gnade. Es ist ein Geschenk, man darf es annehmen. Jesus schenkt es jedem. Deshalb stehen diese Punkte und die Ehre, ganz zum Schluss, gehört deshalb alleine Gott, keinem Kirchenvertreter, der sich schön kleidet und geküsst werden möchte, sondern einfach unserem einfachen und bescheidenen Heiland, der es von sich sagt, dass er auf dieser Welt nicht viel hatte, der ganz arm geboren wurde und ganz bescheiden gelebt hat. Das zweite Beispiel: Gab es in jüngster Vergangenheit eine globale Krise? Haben wir eine globale Krise erlebt? Der Spiegel titelte das am 29. Februar 2020 schon als Weltviruskrise. Weltviruskrise. Und wurde während dieser Krise Täuschung angewandt? Darf man das heute fragen, so selbstkritisch? Wurde Täuschung angewandt? Ich muss ganz ehrlich bekennen, als ich diese Bilder gesehen habe und diese Überschrift ganz am Anfang gelesen habe, das hat etwas mit mir gemacht. Menschen sterben mittlerweile auf der Straße und das war dann meine Vorstellung am Anfang. Krass, die fallen ja einfach tot um, weil das die Medien so berichten. Ich möchte ganz klar etwas ganz Wichtiges sagen. Mein Mitgefühl gilt allen Menschen, die während der Corona-Krise an der Krankheit erkrankt sind und Schaden erlitten haben. Die Krankheit habe ich ernst genommen und versucht auch, mich so gut es geht für Menschen einzusetzen. Ich möchte das nicht kleinreden, dass es eine Krankheit gab und sicherlich auch noch weitergeben wird. Mir geht es darum nicht. Ich habe auch Mitgefühl mit denen, die während dieser Krise an den wirtschaftlichen Folgen der ganzen Maßnahmen so gelitten haben und ihre Existenz verloren haben. Da sollten wir auch Mitgefühl haben, oder? Mir geht es einfach nur darum, was wurde mit dieser Krise gemacht. Und ich muss leider sagen, dass ich ein Muster erkenne, wie bei der Mutter aller Krisen. Es gab eine Krise und es wurde Täuschung angewandt. Am 26.05.2023 schrieb Christina Schröder, die ehemalige Familienministerin, in der Zeitung Welt Folgendes. Die Überschrift heißt, hört endlich auf, bewusst Panik zu schüren. Sie schrieb, auch während der Corona-Krise wurde bei den Menschen gezielt Panik geschürt, damit sie möglichst weitgehende Grundrechtseingriffe für sich und ihre Kinder hinzunehmen. Der damals britische Premier Boris Johnson fragte seinen Gesundheitsminister Matt Hancock, wie man die Bürger denn von einem Lockdown überzeugen solle. Schließlich sei das Risiko für Jüngere negligible, also unerheblich, und selbst für Ältere nicht allzu hoch. Man fand jedoch eine Lösung. So wissen wir inzwischen aus den britischen sogenannten Lockdown-Files, und jetzt zitiert sie sie, wir erschrecken sie kräftig mit der neuen Variante, schrieb Hancock im Dezember 2020 seinem Kommunikationsberater. Wir erschrecken sie. Furcht. Denn wenn man sie in Angst und Schrecken versetzt, dann kann man nicht mehr klar denken und Menschen sind besser, man kann sie besser steuern. Also Panikmache. Wurde während der Krise eine scheinbare Lösung präsentiert? Was denkt ihr? Wurde während der Krise eine scheinbare Lösung präsentiert? Natürlich wurde während der Krise eine scheinbare Lösung präsentiert und wir haben ja auch darüber schon einiges gehört. Für mich als Vertreter einer Kirche, als Pastor, ist es dann natürlich wichtig, diese Verbindung auch hier deutlich zu machen, dass Religion, religiöse Aspekte plötzlich hier mit reingebracht werden. Und ich habe das ja am Anfang ja auch deutlich gemacht. Die großen Krisen in der Geschichte dieser Welt haben eine Verbindung zur Religion, weil wir uns in einem großen Kampf zwischen Licht und Finsternis befinden. Ein Akt der Nächstenliebe, impfen, was Sie jetzt wissen müssen, so titelte der Stern damals. Wurden während der Krise Menschen angegriffen und diffamiert? Wurden Menschen diffamiert und angegriffen? Unter dem Hashtag Wir haben mitgemacht finden sich viele Angriffe, viele. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. RKI-Chef Wieler sagte damals, kein Ungeimpfter darf der Nadel entkommen. Ein Politiker plädierte sogar für Beugehaft und Rentenkürzungen für Ungeimpfte. Der Weltärztechef sagte, Ungeimpfte brauchen nun Peitsche statt Zuckerbrot. Jemand anders, so heißt es hier, wäre die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes? Sie würde ja nicht in der Mitte auseinanderbrechen, sondern ziemlich weit rechts unten. Und so ein Blinddarm ist ja nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Merken wir, was getan worden ist? Wie mit Menschen umgegangen ist? Und es kann sein, dass auch du mitgemacht hast. Ich mitgemacht habe. Hier ist jetzt eine Zeit der Reflexion, um zu sagen, wo habe ich Menschen schlecht behandelt? Egal, ob sie geimpft oder ungeimpft waren. Denn die Bibel und Jesus Christus sagen uns, dass wir alle Menschen mit Würde und Respekt behandeln sollen. Alle Menschen. Egal, aus welchem Land sie kommen. Egal, welches Geschlecht sie haben. Egal, welche Religion sie praktizieren, egal ob sie geimpft sind oder nicht. Die Bibel sagt, dass wir jeden Menschen mit Liebe und Respekt behandeln sollen. Und deshalb möchte ich alle auch hier selbstkritisch einladen, zu überlegen, habe ich mich an meinem Mitmenschen versündigt? Habe ich ihm Unrecht getan? Habe ich mich dadurch auch bei Gott versündigt? Und wie kann ich hier eine echte Lösung bekommen? Die Bibel sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die gute Nachricht. Jesus kann uns das vergeben. Es heißt nicht, dass wir das dann auch vergessen sollen. Wir sollen ja aus der Geschichte lernen. Aber die Möglichkeit, Vergebung zu erhalten, ist essentiell. Denn Menschen machen Fehler. Und hier haben sie grobe Fehler begangen. Hat während der Krise das Narrativ bestehen können? Das Narrativ, das uns immer wieder kommuniziert worden ist, wie hier von Dr. Fauci, wenn Menschen geimpft sind, können sie sich sicher fühlen, dass sie nicht infiziert werden. Oder Joe Biden, der Präsident der Vereinigten Staaten, ihr werdet kein Covid bekommen, wenn ihr diese Impfung habt. Oder Papst Franziskus, sich impfen zu lassen, habe etwas mit Liebe zu tun. Ich habe das Zitat schon erwähnt. Hat dieses Narrativ bestehen können? Es wurde einiges erzählt. Es wurden einige Versprechen gemacht. Es verhindert Infektion, Übertragung, Hospitalisierung und Tod. Es gibt keine mRNA in der Muttermilch. Nur 2 Spritzen. Großartig bei Varianten. Sie sind sicher, die Impfung ist sicher. Es gibt keine Alternativen. Und wir werden Herdenimmunität erlangen. Das waren alles Versprechen. Am Ende hat das Narrativ nicht bestehen können. Und deshalb das letzte Beispiel. Gibt es aktuell eine globale Krise? Der UNO-Generalsekretär sagt ja, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle. Also es gibt aktuell wieder eine Krise. Bist du dafür bereit? Denn wir sind noch nicht am Ende. Und jetzt wenden wir das Muster wieder an aus dem großen Kampf. Wird während der Krise Täuschung angewandt? Der Blick während dieser Krise ist jetzt auf CO2 gerichtet. Die Bibel offenbart uns, dass das Problem, das wir in der Welt haben, wieso die ganzen Katastrophen zunehmen, dass es einen anderen Grund hat. Wisst ihr welchen? Der Grund ist in Jesaja 24, Vers 5 beschrieben, die Erde ist entweiht von ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze Gottes übertreten, das Gebot missachtet und den ewigen Bund gebrochen. Darum, Achtung, darum, der Fokus ist hier nicht auf CO2, sondern auf dem Gesetz Gottes. Darum frisst der Fluch die Erde und verschuldet haben es, die darauf wohnen. Jesus geht auf dieses Ereignis ein und ich lese jetzt den Text nicht, aber er zeigt auf, dass in der letzten Zeit, weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, die Katastrophen zunehmen werden. Und der Grund ist die Gesetzlosigkeit. Und Jesus spricht von einem Erkalten der Liebe. Das ist der wahre Grund, wieso es auf dieser Welt immer schlimmer wird. Ellen G. White fasst die Aussagen der Bibel so zusammen. Der bewahrende Geist Gottes zieht sich schon jetzt mehr und mehr von der Welt zurück. Orkane, Stürme, Unwetter, Feuer und Flutkatastrophen. Große Unglücksfälle auf den Meeren und auf dem Land folgen schnell aufeinander. Die Wissenschaft, Achtung, versucht all dies zu erklären. Und sie bietet eine scheinbare Lösung. Doch die Zeichen um uns, die immer mehr zunehmen und die baldige Wiederkunft des Sohnes Gottes ankündigen, werden allem anderen nur nicht der wirklichen Ursache zugeschrieben. Sie werden allem anderen zugeschrieben, nur nicht der wirklichen Ursache. Sie werden CO2 zugeschrieben, während die wirkliche Ursache die Gesetzlosigkeit auf dieser Erde der Grund ist. Und diese Gesetzlosigkeit ist ein Zeichen dafür, dass Christus, das hat er versprochen, wiederkommen wird. Das, um diese große globale, universale Krise zu beenden. Also wird während der aktuellen Krise eine scheinbare Lösung präsentiert? Ja, die scheinbare Lösung ist kein Grad weiter. Kein Grad weiter. Das ist die scheinbare Lösung. Und man möchte sie dahin treiben, dass es null Emissionen geben wird. Und meine Frage an euch, was wird das Ergebnis dieser Ausrichtung sein? Wo wird die Menschheit landen? wenn es so weitergeht. Es wird eine Spirale sein und es wird immer schlimmer. Man wird die Industrie runterfahren, man wird Arbeitsplätze verlieren, man wird die Freiheit der Menschen einschränken, Wohlstand wird runtergehen, Hungersnöte werden steigen, weil die Menschen nichts mehr zu essen haben werden oder wenig zu essen haben werden. Es wird alles eher schlimmer. Und dann werden aber die ganzen Probleme, die Katastrophen weltweit zunehmen und man wird sich sagen, wir müssen noch mehr CO2 reduzieren. Und dann wird es nur noch so weitergehen und so weiter. Und das ist der Zug, auf dem wir uns befinden. Corona war gar nichts dagegen. Gar nichts. Das wird noch größer und noch gewaltiger. Ich fasse es einfach nur noch mal kurz zusammen, was geplant ist. Spätestens bis 2050 wollen wir der erste klimaneutrale Kontinent werden, sagt Ursula von der Leyen. Im Zentrum stehen dabei, Achtung, das ist jetzt sehr interessant, der Emissionshandel. CO2-Ausstoß muss einen Preis haben. Das heißt, wenn du CO2 zu viel produzierst, musst du dafür zahlen. Dieser Emissionshandel wollen wir nun auch auf neue Sektoren ausdehnen, wie zum Beispiel Schifffahrt, Straßenverkehr und Gebäude. Ihr Lieben, ihr steht vor einer Zukunft. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was auf euch zukommt. Denn das wird auch nicht dabei bleiben. Auch hier wieder mit dabei die Religion. Wieder mit dabei. Neben der Verabschiedung einiger unaufschiebbarer Maßnahmen ist eine Strategie erforderlich, um die Nettoemission auf Null zu reduzieren. Es schmerzt mich zu sehen, wie auch hier die Täuschung wieder Fuß gefasst hat und die Menschen dieser Täuschung folgen. Das wird leider nicht dabei bleiben. Schon jetzt fängt man an, einen persönlichen CO2-Fußabdruck für die Menschen zu gestalten, so wie hier noch freiwillig auf eBay zum Beispiel. Da kann man nämlich seine Einkäufe, wo man dann CO2 verursacht, durch eine Kompensation wieder gut machen. Also man zahlt noch freiwillig Geld, um den CO2-Ausstoß sozusagen zu kompensieren. Manche Klimaforscher schlagen schon ein festes CO2-Budget pro Kopf vor. Wie würde das funktionieren? Meine Frage, ja, wie würde das denn funktionieren? Meine persönliche bescheidene Meinung, nicht gut. Glaubt's mir, nicht gut. Es würde nur zu Unfreiheit führen, zu Einschränkung der Grundrechte. Und eigentlich als Pastor, als Theologe kann ich euch nur sagen, es ist eine Neubelebung des Ablasshandels, nichts anderes. Nichts anderes. Man hat ein Konstrukt erschaffen, in dem man Sünde neu definiert. CO2-Ausstoß ist jetzt der neue Sündenweg sozusagen. Aber du kannst deine Schuld sozusagen begleichen und dir Sicherheit erkaufen, indem du dein Geld in den Kasten wirfst. Werden während der Krise Menschen angegriffen und diffamiert? Ich zitiere hier nur Joe Biden vom 2. September 2023. Und er sagt, keiner, der intelligent ist, kann die Auswirkungen der Klimakrise bestreiten. Und damit meint er das ganze Konzept um CO2. Keiner, der intelligent ist. Und so fängt es an. Dem anderen die Intelligenz abzusprechen. So fängt es an. Aber es wird nicht beim Absprechen der Intelligenz bleiben. Was ist aber, wenn wir als Christen sagen, wir möchten aus der Bibel etwas kommunizieren, dass das ganze Problem weniger mit CO2, sondern mit dem moralischen Verfall in der Gesellschaft zu tun hat und dass wir zurück zu den Werten der Bibel, zurück zu Gott kehren sollten, sind wir dann nicht intelligent? Wird während der Krise das Narrativ bestehen können? Ich werde diese Frage hier offen lassen, weil ich glaube, dass Sie sich diese Frage selber beantworten können. Zum Schluss eine gute Nachricht und die wirkliche Prophezeiung. Ja, es gibt viel Propaganda da draußen, aber es gibt auch eine Prophezeiung. während Luzifer Macht und Kontrolle begehrte. Und darum geht es eigentlich, den Menschen zu kontrollieren. Das ist das große Ziel, den Menschen zu kontrollieren und Macht über ihn auszuüben. Geht es Christus, nimmt Christus einen ganz anderen Weg. Er, nicht wie Luzifer, der sich selbst erhöhen wollte, die Bibel sagt in Philipper 2, ab Vers 8, Jesus erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist das Konzept der Bibel, wie Menschen lernen können, wie Gott den Menschen retten möchte. Durch Jesus Christus, durch seine Erniedrigung, er wurde Mensch, ist auf die Erde gekommen, um etwas Außergewöhnliches für uns zu tun, eine wirkliche Lösung zu präsentieren, nicht scheinbare Lösungen, die auf Lügen aufgebaut sind. Er präsentierte uns eine Lösung und die wird in Johannes 3, Vers 16 zusammengefasst. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die außergewöhnliche Lösung. Und da sollte die Kirche den Fokus drauf werfen und sagen, der Mensch ist absolut verloren. Er hat sich von Gott abgewandt und ist auf dem Weg verloren zu gehen, auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Aber es gibt einen Weg, den hat Christus möglich gemacht. Er lädt dich und mich ein, zu ihm zu kommen und das anzunehmen. Das, was er für uns gemacht hat, die Vergebung der Sünden anzunehmen und zu sagen, Herr, es tut mir leid. Und so ging es mir, als ich 19 Jahre alt war und nach Reichtum und Wohlstand strebte. Damals wollte ich Wirtschaft studieren. Ist nichts gegen Wirtschaft. Mein Kollege kommt aus der Wirtschaft, ist Banker und ich bin dankbar für die Zusammenarbeit. Aber meine Vorstellung war, wenn ich reich werde, dann werde ich glücklich. Ich hatte das Problem der Geldgier. Gier nach mehr. Und Jesus hat mich davon befreit und mir aufgezeigt, dass Geld, diese Gier nach nichts ist im Vergleich zu dem, was er geben kann. Und so kniete ich mich damals nieder und betete, Herr, vergib mir. Und ich nahm Jesus Christus als meinen Heiland und Erlöser an und mein Leben veränderte sich. Und ich sage es euch ganz offen, ich würde nicht wieder tauschen wollen. Ich bin so dankbar, dass ich Jesus Christus habe. Und gleichzeitig möchte ich auch deutlich machen, dass der große Verursacher dieser Krise bald schon ein Ende haben wird. Hesekiel 28, ab Vers 18 sagt uns, und da spricht Gott über Luzifer, weil du mit deinem großen Missetat durch unrechten Handel dein Heiligtum entweiht hast, darum habe ich ein Feuer aus dir hervorbrechen lassen, das dich verzehrt und dich zu Asche gemacht hat auf der Erde vor aller Augen. Alle, die dich kannten unter den Völkern, haben sich über dich entsetzt, dass du zum Schrecken geworden bist und das ist aus mit dir für immer. Das ist die gute Nachricht. Gott sagt, es wird ein Zeitpunkt kommen, da wird das Feuer Luzifer vernichten, das Böse vernichten und all das Leid wird hier ein Ende nehmen. Und in dieser Zeit möchte ich auf der Seite Gottes stehen und nicht die Werke der Finsternis unterstützen. Und dazu lade ich dich auch ein, denn Jesus hat versprochen, dass er bald wiederkommen wird und Luzifer ein Ende setzen wird. Und das ist mein letzter Vers für dich. Johannes 14, Vers 1 bis 3. Euer Herz erschrecke nicht. Krisen kommen, Krisen gehen. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause, sagt Jesus, sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Mit dieser guten Nachricht möchte ich abschließen. Mit dieser guten Botschaft, die das Evangelium ist, möchte ich euch einladen, die Werke der Finsternis, den Weg der Finsternis zu verlassen und sich auf die Seite Gottes zu stellen und die wirkliche schöne Ewigkeit mit Christus, mit Gott zu verbringen. Denn er hat uns versprochen, dass es schon bald sein wird. Gott segne euch dabei. Achtet auf die Prophezeiung, nicht auf Propaganda. Amen.